Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Jetzt müsst ihr hart sein. Achtung. Rising High von den H-Blocks 1994. Das war für mich, ich sag's ganz ernsthaft, die beste Nummer, die es damals gab. Und ist es auch irgendwie immer noch, sagt ihr, schlechte Nummer, Band gibt's sowieso auch nicht mehr. Ja, das hat damit zu tun, dass man über Musikgeschmack wahnsinnig gut und lange streiten kann. Und so ging es auch einem Journalisten der New York Times. Der hat sich mit seinem Bruder über die Frage in der Wolle gehabt, ob Born to Run von Bruce Springsteen jetzt gut ist oder nicht. Ich bin auf der Seite des Herren, der diese Nummer gut fand. Ich habe diese Platte sehr, sehr oft gehört. Bruce Springsteen habe ich meinem Bruder geklaut. And the E Street Band, Riesenkonzert damals gewesen im Central Park. Wie dem auch sei, dieser Journalist hat das jedenfalls zum Anlass genommen für eine kleine Studie zum Thema Musikgeschmack. Und Anna Berling von den Wissensnachrichten ist jetzt bei mir. Sie hat sich die Ergebnisse für uns genauer angeschaut. Was genau hat er da untersucht?
Ja, er hatte die Idee, dass die Zeit, in die wir geboren werden, unseren Musikgeschmack maßgeblich beeinflusst. Also ganz konkret unser Geburtsjahr. Und um rauszufinden, ob das stimmt, hat sich Seth Stevens Davidowitz Daten vom Streamingdienst Spotify geben lassen. Und zwar die Angaben darüber, wie häufig weibliche und männliche User in einem bestimmten Alter welche Songs hören.
Und ließ sich aus diesen Daten was rausfinden?
Ja, total. Stevens Davidowitz hat die Beliebtheit aller Nummer 1 Hits in den USA in den Jahren von 1960 bis 2000 untersucht, also eine ganze Menge. Und da hat sich ein relativ deutliches Muster gezeigt. Viele Männer finden die Songs gut, die rauskamen, als sie 13 bis 16 Jahre alt waren. Und viele Frauen mögen Musik, die veröffentlicht wurde, als sie zwischen 11 und 14 Jahre alt waren.
Das klingt ziemlich genau nach der Pubertät, ne?
Ja, das schreibt er auch. Das entspricht bei Jungs wie bei Mädchen in etwa dem Ende der Pubertät. Ich habe natürlich mal nachgeguckt, was das für uns beide bedeutet.
Schön, schön.
Ja, als ich 14 war, waren so Knaller in den Charts wie Cotton Eye Joe von Rednecks, was ganz Feines.
Du hörst es privat immer noch.
Ja.
Ich weiß es.
Immerhin damals auch ziemlich weit vorne, siehst weg von den Fantastischen Vier, finde ich schon ein bisschen weniger schlimm. Mhm. Als du 16 warst, Tito, gab es auch ein paar ganz große Hits. My Heart Will Go On von Céline Dion, gibst du, findest
ja,
du immer noch, ist dein Lieblingssong.
Da kommen mir nicht die Tränen.
Immerhin aber auch Aerosmith mit I Don't Want to Miss a Thing.
Das ist auch ein überragendes Musikvideo damals gewesen. Das war ja noch die Zeit, in der Musikvideos groß waren.
Ja.
Damals
da
Steve
man vom
Tyler.
Hat gewartet.
Ja, und auch seine das Komplexe ist ja, seine Tochter spielt ja mit in dem Streifen Armageddon. Das war der Soundtrack dazu. Neben Bruce Willis und Ben Affleck und dann die Tochter und der Vater
es
singt dazu.
So
das war die beste Kombination. Ja. Also die Daten sind jetzt wirklich repräsentativ. Ja, können wir das festhalten?
Nee, die Stichprobe, die da untersucht wurde, die entspricht natürlich nicht den üblichen wissenschaftlichen Kriterien, was zufällige Auswahl oder Repräsentativität angeht. Aber dieses Muster, das ist schon interessant. Und es gibt auch andere, dann doch ein bisschen systematischer angelegte Untersuchungen, die zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommen. Ziemlich intensiv erforschen zum Beispiel die Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt das Thema Musikgeschmack.
Mhm.
Und die kommen zum Teil zu ganz ähnlichen Ergebnissen. Sie sagen, es gibt Anzeichen dafür, dass vor allem in der frühen Pubertät oft sogenannte musikalische Schlüsselerlebnisse passieren.
Zum Beispiel die Party, an die man sich noch erinnern kann, auf der Song dann lief.
Die eine, genau. So ähnlich. Ein ganz konkreter Moment also, an den man sich später auch ganz konkret und sehr gut erinnert, in dem ein bestimmter Song plötzlich sozusagen ans Herz geht, den man vorher entweder gar nicht kannte oder vielleicht sogar noch nicht mal mochte. Aber plötzlich bleibt eben genau dieser Song hängen und man liebt den dann. Das passiert laut den Forschern dann auch oft in der Situation, in der Gefühle eine große Rolle spielen. Zwischen 13 und 16 sind Partys ja hochemotional.
Mhm.
Oder auch Konzerte, denn besonders einprägsam ist laut den Forschern live erlebte Musik.
Okay, wenn man jetzt das Pech hatte, in einer Zeit mit richtig schlimmer Musik in der Pubertät gewesen zu sein, so richtig viel Glück hatten wir beide, Anna, wenn wir mal zurückschauen, ja auch nicht. Ne. Ändert sich da nie wieder was dran? Hat man dann einfach Pech gehabt?
Nee, zum einen gibt es auch Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass eher die frühen 20er die prägenden Jahre für den Musikgeschmack sind. Und zum anderen gibt es auch viele Hinweise darauf, was noch alles Einfluss haben kann auf den Musikgeschmack. die Persönlichkeit, das soziale Milieu, unser direktes Umfeld, einfach auch Zufälle können eine Rolle spielen. Deshalb ließ sich übrigens auch der Streit zwischen den beiden Brüdern über Bruce Springsteen durch die kleine Untersuchung nicht auflösen. Seth Stevens Davidovits schreibt nämlich, dass sich sein eigener Musikgeschmack durch seine Ergebnisse so gar nicht erklären lässt.
Aber wir halten schon mal fest, der Zeitpunkt unserer Pubertät könnte für unseren Musikgeschmack ziemlich prägend sein. Das legt zumindest die Auswertung der Daten beim Streamingdienst Spotify nahe. Schön. So, jetzt entlassen wir euch wieder. Jetzt gibt es wieder anständige und gute Musik. Christine. Die habe ich schon in der Schublade hier unten.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.